Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Triple Double, unserem Wochenüberblick über die NBA und das, was so geschehen ist, beziehungsweise das, was passieren kann in der nächsten Woche. Wir haben schon die ganze Saison über jeden Mittwoch darüber gesprochen, was so in der NBA passiert ist. Und das wollen wir dieses Mal auch wieder machen. Und da habe ich meine Gäste wieder dazu, Lars Kiele und Felix Amran. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Die Trade-Deadline nähert sich unaufhörlich und es gibt schon die ersten Gerüchte beziehungsweise auch die ersten Trades und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und wir fangen mal an mit einem Gerücht, was sich seit 2 oder 3 Tagen hält und was immer, ja, also was auf jeden Fall immer konkreter wird. Das Gerücht nämlich, dass die Philadelphia 76ers Jahlil Okafor loswerden wollen. Es gibt einen Big-Man-Überschuss in Philadelphia, dadurch, dass Joel Embiid jetzt da auch spielt und Nerlens Noel, immer wenn er gespielt hat und immer wenn er viel gespielt hat, dann auch die Sixers zu Siegen geführt hat. Lars, was gibt's für den Gerüchte für um Jahlil Okafor?
Ja, es dreht sich da um einen Wechsel zu New Orleans. Den letzten Stand, den ich mitbekommen habe, ist, dass die 76ers interessiert sind, einen First-Rounder im Gegenzug zu bekommen. Und ja, seit ein paar Tagen wird dann auch werden die Chicago Bulls als möglicher Abnehmer gehandelt.
Ja, die Sixers haben, wie gesagt, diesen Big-Man-Überschuss. Das ist ja schon so ein ganz kleines bisschen auch ein Luxusproblem, was die Sixers jetzt im Moment haben. Joel Embiid hat sich in seiner wenigen Spielzeit, die er am Anfang hatte, als wahrscheinlich einer der Franchise-Player herausgestellt. Nerlens Noel, wenn er auf dem Court stand, haben die Sixers gut gespielt. Und Jahlil Okafor hat zwar letztes Jahr gut gespielt, aber mit dem kann man ja eventuell jetzt noch tatsächlich was machen. Felix, ist das sowas wie Rebuild 2.0 jetzt, dass man schon so ein bisschen die nächste Stufe zünden kann im Rahmen des Sixers?
Ja, kann man vielleicht so betrachten. Es ist auf jeden Fall auch ein Stück weit Aussieben des Kaders, um Ruhe da reinzubringen. Es ist ja jetzt seit ein paar Tagen immer wieder dieses Gerücht im Umlauf, aber es ist ja schon seit einigen Wochen die Problematik, dass da nicht alle in dieser Rotation so richtig zufrieden sind. Denn wenn Embiid fit ist, dann spielen Embiid und Noel und dann zieht Okafor eben überhaupt kein Land. Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass er eben der deutlich schlechtere Defense-Spieler ist verglichen mit den anderen beiden. Und dann bringt es dir eben auch nichts, wenn er vorne unter dem Korb gut arbeitet und dort seine Punkte macht. Also er ist einfach der limitierteste von den dreien, ist sicherlich mit seiner Rolle dann auch unzufrieden. Also warum ihn nicht abgeben und dann im Gegenzug dafür was bekommen, womit man dann eben diesen Rebuild ja beschleunigen kann oder zumindestens eben auf weitere Füße stellen kann, sprich dann eben mit Picks Positionen verstärken kann, die aktuell eben schwächer besetzt sind. Insofern, ja, es ist vielleicht irgendwie Rebuild 2.0.
Die Pelicans haben jetzt einen First-Round-Pick angeboten, Alexis Achinka haben sie angeboten und was sie unbedingt loswerden wollen, ist Ömer Aşık oder wen sie unbedingt loswerden wollen, ist Ömer Aşık. Ömer Aşık ist der Center im Moment, der allerdings wenig Spielzeit bekommt, weil er sich auch als sehr, sehr unbeweglich neben Anthony Davis erweist. Und die Pelicans wollen einen beweglichen Big Man haben, den sie in Jahlil Okafor dann sehen würden. Lars, wie viele Chancen hat denn so ein Trade? Ich meine, Ömer Aşık scheint ja im Moment tatsächlich, also den fassen die Sixers anscheinend nicht mehr der Kneifzange an.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch möglich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Trade-Deadline, dass da möglicherweise noch ein drittes Team reinkommt, was dann Ömer Aşık abnimmt. Aber falls der Trade zustande kommt, finde ich ihn gar nicht mal so schlecht für die Pelicans. Schließlich sind sie jetzt auch schon seit längerer Zeit auf der Suche für einen Big Man, der neben Anthony Davis spielen kann. Und ich denke, klar, man redet immer über die schlechte Defense von Okafor, aber letztendlich finde ich, gehört er zu den zu den besten oder zu den Top 15 der besten Shotblocker in der NBA und ich denke, da könnte er ein gutes Duo mit Anthony Davis bilden.
Mhm. Die Chicago Bulls sind ja auch noch interessiert. Felix, wie siehst du diesen Trade oder dieses Trade-Gerücht?
Halte ich für sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Die Chicago Bulls haben wohl Interesse, allerdings trifft es nicht auf so richtig viel Gegenliebe bei den 76ers. wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es da nicht den entsprechenden Trade-Gegenwert gibt. Du hattest es ja gerade jetzt schon mit Lars angesprochen. Sie wollen Ajik unbedingt loswerden. Die 76ers wollen ihn auf keinen Fall haben. Stattdessen hätten ja gerne die Sixers eben einen weiteren Pick, einen weiteren First-Rounder. Das Problem, woran das aktuell ja alles zu scheitern droht oder weswegen es nicht so richtig vorwärts geht, ist, dass New Orleans den natürlich irgendwie Lottery protecten möchte. Angesichts dessen, wo die New Orleans Pelicans stehen, ist das ein sehr, sehr nachvollziehbares Konstrukt, das sie da planen. Allerdings möchte natürlich Philadelphia genau diese hohen Picks haben und nicht irgendwas dann da jenseits der 10. Insofern, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ömer Asik, wenn es ein Zwei-Team-Trade geben sollte, irgendwie da rein involviert wird. Weil was haben denn die Philadelphia 76ers dann gekonnt? Dann haben sie jemanden, der viel mehr Geld verdient als Okafor, auf jeden Fall nicht mehr kann. Also, das ist ja jetzt kein Upgrade in dem Sinne. Insofern, wenn sie Asik loswerden wollen, die Pelicans, brauchen sie ein drittes Team. Es kam dann irgendwie mal noch so ein ganz leises Gerücht auf, dass die Detroit Pistons involviert werden könnten. Das halte ich allerdings für gänzlich ausgeschlossen. Da ging es dann darum, ob Reggie Jackson irgendwie vielleicht dann nach New Orleans kommt. Dafür geben sie dann Jrue Holiday möglicherweise an die Sixers ab. Das wären sicherlich für beide Mannschaften Verstärkungen. Aber warum sollte Detroit das dann wiederum machen? Also insofern ist das alles so ein bisschen schwammig momentan. Am wahrscheinlichsten halte ich tatsächlich aktuell diesen Zwei-Team-Trade, wenn New Orleans bereit sein sollte, eben diesen First-Rounder einfach so herzuschenken oder zumindest eben nur die ersten drei vielleicht sichern zu lassen, dass da irgendwie Chicago eine Rolle spielen könnte. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, denn wen wollen sie denn im Gegenzug dann dafür verschiffen? Und wo haben sie denn Bedarf, dass man jetzt sagen würde, okay, New Orleans gibt dann vielleicht jemanden ab? Also denn warum sollte denn Chicago jetzt zum Beispiel Ömer Asik wollen? Das kann ich mir genauso wenig vorstellen. Gut, in das sehr statische Spiel würde es vielleicht sogar reinpassen. Also die Chicago Bulls halte ich für quasi ausgeschlossen. Ich denke, die sind überhaupt nur in dieses Gerücht reingerutscht, weil Jahlil Okafor ja aus Chicago kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen ernsthaft anderen Hintergrund hat, weswegen man dem Trade oder diesem Gerücht tatsächlich Beachtung schenken sollte.
Also, die Pelicans sind an Jahlil Okafor interessiert, die Chicago Bulls sind an Jahlil Okafor interessiert. Am 23. Februar ist die Trade-Deadline um 21 Uhr deutscher Zeit und dann werden wir sehen, was dann so passiert ist. Wir können allerdings davon ausgehen, dass die Trade-Deadline wohl in den nächsten Tagen hier losgehen wird, beziehungsweise hier das erste Mal von sich hören machen wird und dass die ersten Trades eingetütet werden. Wie schnell die Pelicans und die Sixers einen Trade zustande bekommen, das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht klar. Das war erstmal so ein Trade-Gerücht, was wir gehört haben. Und jetzt schauen wir mal wieder über die Liga und damit fangen wir dann auch an in der Eastern Conference. Die Cleveland Cavaliers mit 35-15 hatten letztens einen unfassbaren Sieg gegen die Washington Wizards. Eins der besten Spiele, die NBA in dieser Saison gesehen hat, mit einem überragenden Buzzer-Beater von LeBron James, um in die Verlängerung zu kommen. Und dann hat man die Washington Wizards besiegt vor den Boston Celtics und den Toronto Raptors und eben jenen Washington Wizards, die seit ein paar Wochen einen unglaublich guten Basketball spielen. Aber eins noch zu den Boston Celtics. Isaiah Thomas hat gesagt in einem Interview, Tom Brady hätte ihm eine SMS geschrieben, er sei als nächstes dran, mit den Boston Celtics eine Parade durch Boston zu bekommen. Lars, für wie wahrscheinlich hältst du das diese Saison?
Sehr unwahrscheinlich. Ich denke, den Boston Celtics fehlt noch ein Puzzleteil, um die Conference Finals gegen die Cavaliers spannend zu gestalten.
Was für ein Puzzleteil könnte da fehlen, deiner Meinung nach?
Also anfangs hatte ich Zweifel, dass Isaiah Thomas das Team führen kann. Aber mittlerweile, denke ich, spielt er auf Karriere-Bestwertniveau. Und deswegen, denke ich, fehlt den Boston Celtics nur noch relativ wenig. Zum Beispiel vielleicht noch eine Verbesserung auf der Bank. Einen starken Six-Man würde ihnen gut tun. Aber sonst, denke ich, haben sie auch viele talentierte Spieler mit Smart und Crowder.
Mhm. Dem Boston Celtics scheint ja so ein bisschen die Zukunft zu gehören. Andererseits, du hast ihn gerade erwähnt, Isaiah Thomas liefert eine Saison ab, wie man sie selten von jemandem gesehen hat, von dem es vorher dann eher relativ wenig zu besprechen gab. Felix, wie siehst du denn die Boston Celtics derzeit?
Ich sehe es gar nicht so kritisch wie Lars. Also auf jeden Fall gehört ihnen ein gutes Stück der Zukunft. Davon kann man ausgehen. Es gab ja jetzt lustigerweise Gerüchte, die Los Angeles Lakers möchten es machen wie die Boston Celtics, dass man das mal hören würde. ja, die Boston Celtics haben, je nachdem, wie gut sich die Cleveland Cavaliers jetzt im Anflug auf die Playoffs wieder fangen und je nachdem, was sie auch noch tun werden, denke ich, ganz gute Chancen, auf jeden Fall bessere Chancen, als es so manches Team in den letzten Jahren gegen die Cavaliers hatte, zumindest im Osten. Die Frage ist halt, ob Isaiah Thomas dann in den Playoffs tatsächlich genau so ein Programm abreißen kann, gegen womöglich dann die Cavaliers in den Finals und ob er eben die mannschaftliche Geschlossenheit um sich herum dann bekommt und ob dann womöglich zum Beispiel eben auch Al Horford auf der Center-Position den Nachteil, den die Cleveland Cavaliers da meiner Meinung nach haben, ausnutzen kann. Also ich sehe das nicht so als völlig chancenlos an, wie wir das in anderen Matchups und anderen Conference-Finals die letzten Jahre gesehen haben. Natürlich sind die Cavaliers Favorit, darüber muss nicht geredet werden. Aber wenn da irgendwie ein Spiel 7 zustande kommen sollte, dann würde ich den Boston Celtics womöglich sogar Chancen einräumen, denn was Isaiah Thomas, du hast es angesprochen, abreißt diese Saison, das ist einfach nur unwirklich. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt, der hat ja mehr vierte Viertel mit 20 und mehr Punkten als die restliche Liga zusammengefühlt. Also das ist ja wirklich, der Typ ist hinten raus so unfassbar abgezockt. Insofern, wenn es ein Spiel 7 geben würde, würde ich den Boston Celtics auf jeden Fall eine Chance einräumen.
Mhm. Wir werden sehen, die Eastern Conference ist ja spannend geworden, beziehungsweise sie war schon immer relativ spannend, aber diese Saison habe ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte eine richtig enge Nummer werden. Die Cleveland Cavaliers nach wie vor auf der Suche nach einem Playmaker, haben einige Leute ausprobiert, aber noch nicht so richtig wen gefunden für diese Position. Und ich habe sie eben schon erwähnt, die Washington Wizards spielen im Moment einen überragenden Basketball. Lars, was ist da los auf einmal, was die ersten Monate nicht geklappt hat?
Ich denke, man spielt eher miteinander. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber ich denke schon, dass man, der Backcourt harmoniert besser zusammen und ohne Frage, wenn der Backcourt funktioniert, dann hat Washington Backcourt im Osten, der sehr konkurrenzfähig ist.
Ja, also mich hat ja dieses Spiel, ich habe es über weite Strecken gesehen, dieses Spiel gegen die Cleveland Cavaliers hat mich ja zu einem Wizards-Believer gemacht. Also ich fand das überragend stark gegen die Cleveland Cavaliers und ich bin sehr gespannt auf deren Leistung jetzt in den nächsten Wochen, ob sie das dann halten können. Dahinter bleibt es knapp, die Atlanta Hawks vor den Indiana Pacers, die Chicago Bulls vor den Detroit Pistons, das sind im Moment die 8 Playoff-Teams. Dahinter die Charlotte Hornets, die jetzt gerade erstmal eine 7-Spiele-Niederlagenserie dann beenden konnten gegen die Brooklyn Nets. Und dahinter die Milwaukee Bucks. Und das ist ein Team, über das ich jetzt tatsächlich gerne noch ein wenig sprechen wollen würde. Felix, was sagen dir folgende Namen? Jetzt muss ich gucken. Spencer Horst, John Henson, Roy Hibbert, Thonmaker und Greg Monroe.
Ja, allesamt sind jetzt bei den Milwaukee Bucks und allesamt waren nicht immer dort.
Und vor allen Dingen eine Position. Sie sind alle Center.
Ja, das ist richtig. Es ist schon verrückt, was sie da jetzt gemacht haben, aber irgendwie mussten sie vielleicht doch einfach mal dieses Defizit auffangen, dass sie ja letzten Endes so unter dem Korb halt ein Stück weit auch rumgeschubst wurden. Also Greg Monroe hat das ja schon nach bestem Wissen und Gewissen ja versucht zu lösen, nenne ich es jetzt mal. Allerdings haben die Milwaukee Bucks halt schon so ein Stück weit das Problem, dass sie keinerlei Rebounds holen. Also ich glaube, es gibt irgendwie nur 4 Teams, die schlechter sind in der Liga. Das ist natürlich eine Problematik, während der zum Beispiel der Ballvortrag bei den Milwaukee Bucks wirklich zu den Besten in der NBA gehört. Und sie haben jetzt mittels Trade halt versucht, dort irgendwie das Problem so ein bisschen zu lösen. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall schön anzuschauen, was in Milwaukee da zusammen wächst. Denn ich denke, da sind wir uns einig, auch das ist eine Mannschaft, der gehört ein Stück weit die Zukunft, wenn sie das Team um Giannis Antetokounmpo und um Jabari Parker weiter gut entwickeln, dann können wir von den Milwaukee Bucks einiges in der Zukunft erwarten.
Was, also sie haben für Miles Plumlee getradet. Miles Plumlee hatte einen 4-Jahres-Vertrag, 50 Millionen, und das war Gift auf der Payroll der Milwaukee Bucks. Den wollten sie unbedingt weggeben, und deswegen haben sie jetzt einen Trade bekommen und einen Trade gemacht, um halt Miles Plumlees Gehalt loszuwerden. Jetzt haben sie Spencer Hawes, der eine Player-Option für nächstes Jahr hat, und sie haben Roy Hibbert, der nach dieser Saison Free Agent sein wird. Das Problem wird sich schon so ein ganz kleines bisschen lösen am Ende der Saison, aber was macht man in dieser Saison? Man hat jetzt 5 Center, unter anderem jemanden wie Thon Maker, dem ja die Zukunft gehören soll, und vielleicht auch John Henson, den man behalten will. Lars, wie löst man denn dieses Problem?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gebe dir schon recht, dass man nicht nur auf die nächsten Jahre schauen sollte, sondern auch ein bisschen in der Gegenwart bleiben sollte. Also aktuell gefällt mir John Henson am besten, weil er noch mit seiner Beweglichkeit und mit seiner Sicherheit aus der Mitteldistanz da noch das Team am weitesten unterstützen kann.
Es geht ja fast nur darüber, in irgendeiner Weise jemanden auf die Waiverliste zu setzen, also jemanden per Waiver zu entlassen. Dafür würde sich jemand wie Roy Hibbert zum Beispiel anbieten, aber ein Drittel der Spieler Center, das ist schon erstaunlich. Spencer Hawes, wie gesagt, hat die Player-Option noch. Greg Monroe ist auch im Moment erstmal innerhalb der Rotation, so wie es im Moment aussieht, Greg Monroe und Thon Maker, vielleicht John Henson als Dritter und dahinter dann Roy Hibbert und Spencer Hawes. Also du wirst ja 3 Center haben, die ein DNP bekommen auf dem Spielbericht, also ein Did Not Play bekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das lösen wird jetzt in der nächsten Zeit. Läuft den Milwaukee Bucks die Zeit weg mit Giannis Antetokounmpo oder hat man da noch so ein ganz kleines bisschen Zeit, Felix?
Ich denke, man hat noch Zeit. Also wir müssen ja immer bedenken, dass Antetokounmpo jetzt im 3. Jahr ist und wir also quasi noch 1 Jahr Zeit haben. Ich sehe es übrigens gar nicht ganz so super kritisch, dass wir ganz viele Center dann mit Did Not Play bekommen, denn sie haben ja auch jetzt nicht die tiefste Rotation, was die Power Forwards zum Beispiel angeht. Also klar, da ist Jabari Parker, da ist Teletovic. Womöglich kann man einen von den anderen dort noch so ein bisschen mitparken. Also ja, ist schwierig, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihnen die Zeit davonläuft. Also es ist jetzt ja sowieso so eine ganz surreale Situation, die sie da haben, wenn man sich irgendwie die Teamstats anguckt und alle werden vom Greek Freak angeführt. Und ja, sie wollen, denke ich, unbedingt in die Playoffs. Sie haben ein Spiel Rückstand hinter Detroit und hinter Charlotte. Ich halte es nicht für unmöglich. Wichtig ist halt, dass sie einfach mal Konstanz in ihre Leistungen reinbringen, denn das ist tatsächlich ja so ein bisschen das, was die Milwaukee Bucks diese Saison auszeichnet. Immer wenn sie mal 2 Spiele hintereinander gewinnen, verlieren sie dann wieder 3 hintereinander. Also das ist so ein permanentes Auf und Ab und Auf und Ab. Und ich habe irgendwie ja so ein bisschen den Eindruck, sie haben das Problem, dass sie neben Antetokounmpo und neben Parker es eben nicht schaffen, unter dem Korb, was ich gerade eben schon sagte, so richtig Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Sie lassen den Ball gut laufen, die Offensive, da ist alles schön und gut, aber hinten haben sie eben so gewisse Probleme, einfach auch mal den Ball dann quasi festzumachen nach dem Wurf des Gegners. Aber jetzt zu sagen, ihnen läuft die Zeit weg, also rein alterstechnisch ja sowieso nicht. Also wir haben ja mit Antetokounmpo jemanden, der ist 22 und haben mit Parker jemanden, der ist 21, der ja übrigens seine erste komplette Saison spielt und das erste Mal quasi wirklich eine richtige Vorbereitung mitgemacht hat. Also das Potenzial dieser beiden scheint ja schier unerschöpflich. Die Frage ist halt, schafft man es jetzt, ein Konstrukt für die Zukunft zu finden? Und da haben wir jetzt gerade schon eben mit Henson zum Beispiel jemanden auch und mit Horst jemanden, die ja durchaus auch noch relativ jung sind. Und insofern natürlich macht es dann irgendwie Sinn, Hibbert und Co. loszuwerden. Die Zeit davon, nein, ich sage jetzt nein, die Zeit läuft ihnen nicht davon, bevor ich hier immer weiter vom Thema wegkomme. Die Zeit läuft ihnen nicht davon. Das sehe ich nicht so. Die Milwaukee Bucks sind ein Team, das sich anschickt, die Weichen auf die Zukunft zu stellen, und sie haben sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür.
Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Und damit kommen wir zur Western Conference. In der Western Conference ist nach wie vor ein sehr, sehr altbekanntes Bild. Die Golden State Warriors führen dort immer noch mit 43 Siegen und 8 Niederlagen. Dahinter die San Antonio Spurs und die Houston Rockets auf Platz 3 mit 38-17. Lars, die Golden State Warriors, 9 Niederlagen in der gesamten Saison können wir zu den Akten legen, oder?
Ja, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, weil ich denke, dass sie trotzdem immer noch die Liga dominieren und von daher vollkommen uninteressant.
Ja, wie kann man sie denn dieses Jahr schlagen? Gibt es in irgendeiner Weise eine Geschichte, wo du sagst, okay, das läuft vielleicht nicht ganz so gut, weil ich habe ja, also was mich ja beängstigt ist, dass die Golden State Warriors trotz Kevin Durant überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten hatten oder in irgendeiner Weise Eifersüchteleien, weil einer jetzt weniger Spielzeit bekommt oder weil der andere weniger Punkte machen kann oder so. Das ist ja schon ein sehr, sehr harmonisches Gebilde da.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das alles sehr früh ineinander gepasst hat. Was ich auch noch bei Durant ganz interessant finde, ist nämlich, dass er ja an sich ja ein guter Dreierschütze ist, aber dass es in Oklahoma City häufig das Problem war, dass er sich nicht getraut hat, mehr als 3 oder 4 Dreierwürfe konstant zu nehmen. Und mittlerweile ist es dann auch so gewesen, ich meine, dass er nach gerade mal 10 oder 15 Spielen dann schon, also für die Golden State Warriors, schon seinen Rekord für meiste versenkte Dreier eingestellt hat. Und das zeigt, denke ich, auch, dass die Atmosphäre sozusagen oder der Spielstil von den Warriors sich ein bisschen auf Durant positiv ausgewirkt hat. Ja, und was die mögliche Schwäche angeht, denke ich, kann man sie halt wirklich nur unterm Korb outscoren. Und das, denke ich, ist halt noch die Schwäche, wenn ich jetzt mal schaue. Andrew Bogut hat mir sehr gut gefallen und mit dem hat, als er damals noch letzte Saison bei den Tops gespielt hat, hat man halt auch schon gesagt, dass sie am Korb noch unterlegen sind und mittlerweile hat man sich dann dazu entschieden, verschiedenen Spielern wie McGee zum Beispiel auch mehr Spielzeit zu geben und die Spielzeit aufzuteilen. Das finde ich aber, hat sich bisher noch nicht wirklich ausgezahlt.
Mhm. Felix, siehst du eine Möglichkeit, den Golden State Warriors im Moment beizukommen, wenn man nicht San Antonio Spurs heißt?
Ich glaube, das klingt jetzt ganz gewagt, was ich vorschlage, aber ich denke tatsächlich, der adäquateste Weg, ihnen beizukommen, ist, und da muss aber alles zusammenpassen, man muss versuchen, Kevin Durants Kreise unfassbar einzuengen und dann Steph Curry jemanden zusätzlich noch auf die Füße stellen. Dann können sie tatsächlich, dann können sie richtig Probleme bekommen, auch wenn, und da widerspreche ich euch übrigens so ein bisschen, das war zwar anfänglich immer trotzdem alles von Siegen gekrönt, aber da haben die beiden noch nicht so die perfekte Chemie miteinander gefunden. Das hat sich mittlerweile gebessert. Curry spielt wieder deutlich näher an der Form vom letzten Jahr. Mhm. Vielleicht auch eben der Tatsache geschuldet, dass er sich jetzt wirklich komplett mal von dieser Verletzung, die er dann letztes Jahr ja mit in die Playoffs geschleppt hat, erholt hat. Aber es gab so ein paar Spiele, die haben gezeigt, wenn man Kevin Durant das Leben schwer macht, dann ist halt die Nummer 1 Scoring-Option weg. Und wenn man dann Steph Curry so ein Stück weit auch zwingt, tatsächlich den Ballvortrag zu übernehmen, dann kann man den Golden State Warriors zumindest ansetzen, wehtun, dass das natürlich immer noch verdammt schwer ist, alleine durch die Tatsache geschuldet, dass wenn Curry an dem Abend heiß läuft, er dann einfach eben nach vorne dribbelt und halt den Dreier nimmt. Aber das ist vielleicht tatsächlich der beste Weg, den man finden kann, es sei denn, man hat halt irgendwie so einen Elite-Verteidiger wie Kawhi Leonard, die San Antonio Spurs haben ihn ja. Auf der anderen Seite ist es ansonsten sehr, 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 sehr schwer, den Golden State Warriors in irgendeiner Art und Weise beizukommen, denn was ja in dieser ganzen Diskussion auch immer so ein Stück weit untergeht, ist, dass sie jetzt quasi mit Klay Thompson jemanden haben, der zum Spot-Up-Shooter da irgendwie umfunktioniert wurde ein Stück weit und dass er einer der besten Dreierschützen der Liga ist. Also selbst wenn du irgendwie Curry und Durant aus dem Rennen nehmen kannst, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ein One-Two-Punch wäre, den sie da hätten. Also es ist schon verdammt schwierig, die Golden State Warriors zu stoppen. Ob es irgendjemandem gelingt, wird sich zeigen.
Aber es hört sich so einfach an. Man muss nur die Kreise von Kevin Brunstern plus einen Verteidiger mehr noch auf Steph Curry, dann hat man 8 gegen 5.
Ich habe ja schon gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, was ich vorschlage, aber es ist tatsächlich halt die beste Option, die sie haben. Letztes Jahr war das ein bisschen anders, da gebe ich Lars recht. Da hat man die Center-Position dominiert und dann war die Geschichte gegessen, weil damit hat man eben Tremont Green auch irgendwie beschäftigt, der ja da Nummer 1 Ballvortragender war. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr, weil Kevin Durant eben auch ein guter Playmaker ist. Und damit ist, also Kevin Durant ist halt der kompletteste aller Golden State Warriors Spieler.
Ja.
Und das ist halt das, was es so schwierig macht.
Ja, ich gebe dir ganz doll recht. Also, ich weiß halt auch nicht, wie sie im Moment zu stoppen sind. Und ich traue es zwei Teams im Moment zu. Das sind die Cleveland Cavaliers und die San Antonio Spurs. Und anderen Teams traue ich es einfach nicht zu, weil die Houston Rockets sind zu sehr auf James Harden gepolt. Die Utah Jazz sind noch nicht so weit. Die LA Clippers, ja, denen traue ich eh nichts zu. Und maximal vielleicht die Memphis Grizzlies, aber noch nicht über eine Serie von 7 Spielen. Es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant Richtung Trade Deadline beziehungsweise dann auch Richtung Playoffs. Ob die Golden State Warriors so, wie sie im letzten Jahr gespielt haben und gescheitert in Anführungsstrichen, ob sie dieses Jahr dann auch zu packen sind. Ich habe sie schon erwähnt, die Houston Rockets auf Platz 3 und die Utah Jazz auf Platz 4. Und wir haben schon so häufig über sie gesprochen. Die machen immer mehr Spaß, diese Utah Jazz. Sie spielen einen super, super Basketball und Lars, so ein halbwegs scheint sich Rudy Gobert als der Franchise-Player dort herauszustellen.
Ja, das kann gut sein, wobei ich finde, man sollte halt auch erwähnen, dass Gordon Hayward seine erste All-Star-Nominierung bekommen hat. Was man vielleicht ab und zu mal so hört, ist, ob denn Gordon Hayward schon der Superstar wäre, den die Utah Jazz brauchen oder generell ein Superstar, den man mit Westbrook oder James Harden vergleichen kann. Das finde ich nämlich ehrlich gesagt sehr unnötig, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Ich finde, wenn man sich die letzten 1-2 Jahre anguckt, ist Gordon Hayward genauso gewachsen, wie die ganze Franchise ist. Und von daher denke ich, sind beide auf einem auf einem guten Weg. Und aktuell denke ich noch, wenn wir in Richtung Playoffs schauen, fehlt ihnen dennoch ein Spieler, der wirklich dann, sagen wir, in den letzten 2 Minuten dann noch Top-Leistungen bringt und schwierige Würfe sich auch zutraut.
Es ist ja so, also Gordon Hayward, den vergisst man dann ja auch so gerne mal, weil er so einen unscheinbaren Eindruck hinterlässt. Ja. Aber Felix, Gordon Hayward ist genauso, und den sollte man gar nicht unterschlagen, ist vielleicht sogar der kommende Superstar der Utah Jazz. Aber zusammen mit Rudy Gobert scheint das tatsächlich ein Duo zu sein, was uns in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Freude machen wird.
Ja, also ich glaube, kommender Superstar ist schon die richtige Beschreibung. Denn ich bin da bei dir, dass aktuell Rudy Gobert der Spieler ist, der für die Utah Jazz nicht zu ersetzen ist. Er ankert dieses Team. Er ist dafür verantwortlich, dass sie eines der besten oder sogar das beste Defensivteam der Liga sind. Und klar, Gordon Hayward trägt die Hauptscoring-Last, aber das funktioniert eben auch nur. Und da muss man dann eben von beiden oder über beide hinausgehen, weil dieses Team in sich sehr harmonisch ist und sehr, sehr gut auch einfach funktioniert. Das ist ja tatsächlich nicht irgendwie so eine Ego-Gezocke-Nummer, sondern ein sehr harmonischer Basketball. Einer, der völlig gegen den Trend läuft, den wir ja neulich mal diskutiert haben, dass sehr viele Punkte fallen. Sie machen unter 100 Punkte pro Spiel. Es gibt nur 2 weitere Teams, die das schaffen. Das sind die Orlando Magic und die Dallas Mavericks. Und die sind ja in ganz anderen Tabellenregionen unterwegs. Also die Utah Jazz funktionieren halt einfach auch als Team und profitieren halt davon, dass sie mit Gordon Hayward jemanden haben, der einen eine gute Scoring-Rolle spielt und dazu mit Rudy Gobert jemanden haben, der tatsächlich die Zone auch bestimmen kann. Und das ist ja was selten geworden ist. Er ist ja eigentlich so ein Center klassischer Schule irgendwie, ne? Nimmt ja keine Dreier und aber ich hatte es Ankern genannt, er ist eben dieser Fels da in der Brandung, an dem sich dann letzten Endes auch dieses ganze Team irgendwie so ein Stück weit aufbauen kann, vor allen Dingen defensiv.
Mhm. Aber wir sind uns einig, die Utah Jazz machen Spaß.
Ja, definitiv.
Mhm. Dahinter kommen dann jetzt noch die LA Clippers, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder und die Denver Nuggets. Auf Platz 9 im Moment die Portland Trail Blazers, die so langsam aus ihrer Depression von Anfang der Saison rauskommen. Es ist ja der achte Playoff-Platz ist ja quasi up for grabs, also da können sich ja alle drum balgen, selbst die Minnesota Timberwolves auf Platz 13 sind im Moment nur 4 Siege dahinter. Die Sacramento Kings dahinter, da gibt es immer noch Trade-Gerüchte um DeMarcus Cousins. Ich habe gelesen, dass die Phoenix Suns versuchen, ihn eventuell zu traden, obwohl das eine ganze Menge an Gegenwert aufwenden müsste. Aber würden sich die Phoenix Suns mit DeMarcus Cousins sportlich auf ein neues Level heben, Lars?
Nein, ich glaube nicht wirklich. Also, wenn man sich mal die letzten Jahre von DeMarcus Cousins anguckt, denke ich, kann man feststellen, dass er weiterhin sehr ignorant teilweise spielt, dass er den Ball kaum teilt. Und deswegen, denke ich, sollte man ihn nicht verpflichten, weil das hätte zur Folge, dass er in Phoenix zum Franchise-Player werden würde. Und ich denke, man sollte keinen Spieler zum Franchise-Player ernennen, der über Jahre hinweg seine Einstellung nicht ändert. Und sportlich wiederum muss ich dann schon sagen, dass es nicht der falsche Weg ist, nach einem neuen Center zu schauen, um da auch Devin Booker bessere Anspielmöglichkeiten zu geben.
Felix, wie siehst du das?
Also ich kann Lars nur zustimmen, wenn ich die Phoenix Suns wäre, würde ich DeMarcus Cousins nicht holen. Es ist ja jetzt heute erst wieder bekannt geworden, dass er von der Liga gesperrt wurde. Und dann kommt es jetzt ein bisschen drauf an, welche Quelle man nimmt. Manche schreiben 16 Technical Fouls hat er, manche schreiben, er hat sogar schon 18 gesammelt. Dann wäre es ja bereits die zweite Sperre, dann habe ich die erste aber irgendwie verpasst. Also
Entschuldigung? 16 sollten es jetzt sein, ja.
Ja, also in 51 Spielen 16 technische Fouls sich einzufangen, das ist irgendwie auch schon eine Leistung und das sagt sehr, sehr viel über DeMarcus Cousins aus. Vlade Divac hat jetzt wohl übrigens gesagt, nein, wir traden dich nicht. Ob das DeMarcus Cousins nun gefallen wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Er ist und bleibt einer der schwierigsten Spieler der ganzen Liga, sportlich über jeden Zweifel erhaben. Ist eben einer dieser Big Men, der den Dreier treffen kann, der trotzdem unter dem Korb ordentlich arbeitet. Also sportlich gibt's ja eigentlich nichts an ihm rumzumäkeln, aber er ist charakterlich so schwierig und von seinem Temperament her auch so schwer zu kontrollieren, dass sich da aktuell, glaube ich, überhaupt keine Franchise irgendwie einen Gefallen tut, wenn sie DeMarcus Cousins holen.
Mhm. Also ich bin ja Phoenix Suns Supporter und ich habe das gelesen, habe gedacht, ich war hellwach, als ich das morgens gelesen habe danach. Sportlich finde ich, ist er über jeden Zweifel erhaben, weil er hat sein Spiel dann auch auf ein neues Level gehoben. Er ist jetzt auch bei Assists dabei. Er ist ein Power Forward der ganz modernen Schule. Er kann Center spielen. Also, wie gesagt, sportlich finde ich ihn über alle Zweifel erhaben. Mir macht es tatsächlich nur Angst, wie man mit ihm menschlich umgeht. Und ich habe überhaupt keine Lust auf jemanden wie DeMarcus Cousins, ob man den in irgendeiner Weise einfangen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn die Phoenix Suns ihre Bank sprengen, um DeMarcus Cousins zu holen. Andererseits, wer weiß, ob DeMarcus Cousins nicht total in den Frust geschoben hat die letzten Jahre und jetzt froh ist, aus Sacramento wegzukommen und bei den Phoenix Suns gar nichts macht. Aber ja gut, da sind die Zweifel durchaus erlaubt. Wir werden es sehen in den nächsten 3 Wochen, aber ich glaube auch nicht, dass DeMarcus Cousins überhaupt getradet wird. Über ein Team würde ich noch gerne sprechen wollen, die Dallas Mavericks. Die haben gestern haben sie gegen die Portland Trailblazers verloren, haben sie nochmal Vintage Dirk Nowitzki gegeben, der mit einem Dreier 3 Sekunden vor Schluss eigentlich die Mavericks in Führung gebracht hatte nur um von CJ McCollum dann den Buzzerbeater um die Ohren gepfeffert zu bekommen. Lars, haben sie eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Und wenn ja, wie wichtig ist es, in die Playoffs zu kommen? Das ist ja nochmal eine gute Frage auf Platz 8.
Wie tief sie in die Playoffs kommen werden?
Hast Nein, du ob sie in die Playoffs kommen werden und wie wichtig es ist, in die Playoffs zu kommen, weil als Achter bekommt man ja wahrscheinlich gegen Golden State auf die Mütze.
Also die Chancen sehe ich nicht sehr gut. Ich denke, dass die Portland Trailblazers und die Denver Nuggets aktuell noch die besseren Chancen haben. Was die Wichtigkeit angeht, denke ich schon, dass sie sehr wichtig ist, weil man hat noch mit Andrew Bogut und Wes Williams, Wes Matthews, hat man noch Spieler, bei denen die Zukunft ungeklärt ist. Und da denke ich, wäre es auf jeden Fall ein positives Signal, immerhin sagen zu können, nach schlechten Saisonstart haben wir noch den 8. Platz festgemacht.
Mhm. Felix, wie wichtig siehst du es, den 8. Platz zu holen? Also wie gesagt, der wird ja von einem Team belegt werden, das nicht so richtig überzeugt bislang in dieser Saison.
Das ist richtig. Es wird auch von dem Team belegt werden, dass in Runde 1 verdroschen wird. Da sind wir uns einig. Ja, sie hatten ja jetzt die Möglichkeit, ganz nah ranzuspringen. Haben ja erst unglücklich gegen Portland verloren. Davor haben sie einfach nur beschissen gegen Denver gespielt, muss man ja auch so sagen. Da waren ja zwei Siege möglich, oder zumindest waren das zwei Spiele, um nah ranzukommen. Wie wichtig ist Platz 8? Ja, Platz 8 ist wichtig, um Dirk Nowitzki ja gebührend zu verabschieden letzten Endes, auch wenn er dann vielleicht noch eine Saison dranhängt. Sportlich ist Platz 8 eigentlich total für die Tonne. Da ist jeder Platz dahinter viel, viel wichtiger für die Zukunft. Denn je tiefer, desto höher der Pick in der Lottery und, oder im Draft dann endet, desto besser die Position in der Lottery. Also sportlich bringt dieser Platz 8 Dallas überhaupt nichts. Andrew Bogut, da rechne ich fest damit, dass es ein Buyout geben wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Der wird nicht in Dallas bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also dieser Platz 8 ist sportlich gesehen das Schlechteste, was Dallas passieren kann. Ich wünsche es Dirk Nowitzki halt, aber ansonsten eigentlich müsste Dallas gefühlt alles dafür tun, dass nach Möglichkeit New Orleans auch noch irgendwie vorbeirutscht. Ob Minnesota das nach der Verletzung von Zach LaVine schafft, darf zumindest bezweifelt werden, wenngleich das ja auch nur ein Spielunterschied ist. Ja, also sportlich, nee, aber für Dirk Nowitzki ja, ne?
Ja, Felix, siehst du denn die Dallas Mavericks als ein Lottery-Team oder sind sie vielleicht doch zu gut?
Ja, das ist halt die Geschichte. Also es ist halt so unfassbar eng da hinten. Es sind ja jetzt drei Teams oder vier Teams innerhalb von einem Spiel. Also von Sacramento bis Minnesota ist es ja tatsächlich genau ein Spielunterschied. Ja, wenn sie so spielen, wie sie die letzten zwei, drei Wochen gespielt haben, sind sie, glaube ich, tatsächlich sogar zu gut. Dann sind die New Orleans Pelicans, die Anthony Davis hin oder her, einfach schlechter. Dann ist das ganze Talent bei Minnesota nichts wert, zumal jetzt eben, wie gesagt, Zach LaVine verletzt ist. Dann traue ich ihnen auch zu, Sacramento abzufangen. Dann ja, sind sie zu gut. Aber dann sind es ja trotzdem einfach Plätze, die du im Draft verlierst. Wenn du auf Platz 8 oder auf Platz 10 ankommst, ist ja irgendwie trotzdem dann nochmal ein Unterschied.
Das war's mit dem Triple-Double, mit unserem wöchentlichen Überblick über das, was in der NBA, der besten Basketballliga der Welt, geschehen ist in der letzten Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ansonsten, Felix und ich machen jeden Tag in der Sportshow bei Malte Asmus den Überblick über die Spiele der letzten Nacht. Also hört da bitte auch rein. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe Triple-Double. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.